Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Hier ist der Saisonabschluss von Euromission, dein ESC-Podcast. Die ESC-Saison 2024 ist vorbei, Johannes.
Irgendwie mit einem traurigen Auge, muss ich sagen. Schade, dass jetzt alles vorbei ist, aber ich freue mich schon auf die Schweiz.
Das stimmt, aber jetzt erstmal ist ESC-Pause angesagt. Auf einer Skala von 7 bis Alulu, wie stark ist die Post-Eurovision-Depression bei dir?
Ah, nee, es geht.
Bist noch nicht in das tiefe Loch?
Nein, ich bin noch nicht im tiefen Loch.
Müssen wir ja auch noch gar nicht, weil wir nehmen ja jetzt noch eine Folge auf, bevor wir dann ins Sommerloch und in die Sommerpause starten. Das heißt, die große Katastrophe, wenn man nichts mehr mit dem ESC zu tun hat, die kommt ja jetzt erst danach.
Ja genau, man konnte ja jetzt auch noch relativ viel lesen darüber, viele Statistiken sich angucken. Also von daher war es jetzt noch relativ gefüllt.
Und einige Lieder gehen mir auch noch gar nicht so auf den Senkel, wie ich dachte. Das heißt, ich höre auch noch auf dem Weg zur Arbeit tatsächlich immer noch ESC-Lied, also eigentlich immer nur eins.
Bernhard, lass mich raten, ist es Österreich? Ganz überraschend.
Man kann ja mittlerweile Guilty Pleasure dazu sagen, wenn man sich das Ergebnis dann noch von Österreich ansieht mit dem 24. Platz. Mhm. Naja, können wir ja froh sein, dass die Niederlande disqualifiziert wurden, da war es dann letztendlich dann ein Platz mehr.
Okay.
Ja, mehr wollen wir natürlich über die Skandale heute nicht verlieren, denn wir sind aus einem anderen Grund da. Wie ich in Folge 1 unseres Podcasts am 20. Oktober 2021 bereits schon sagte, wir sind nicht der erste Podcast über den ESC, wir sind auch nicht der letzte Podcast über den ESC, denn da hat sich mittlerweile ja auch schon was getan. Grüße an alle anderen Podcast-KollegInnen, die es mittlerweile gibt. Aber es ist unser kleiner Podcast, das habe ich damals gesagt, und es ist euer kleiner Podcast, liebe Menschen, die uns zuhören. Wir sind zu einer großen Community gewachsen und deswegen übernehmt ihr heute so ein kleines bisschen unseren Podcast, denn wir kümmern uns heute um die 12 Highlights des ESC 2024, so ein richtig süßer Saisonabschluss. Wir haben auf Instagram nachgefragt, was denn eure Highlights sind, haben die abgeglichen mit unseren Highlights und 12 große Oberpunkte erschaffen, über die wir uns einmal unterhalten. Natürlich nur die schönen Sachen.
Natürlich, wir beschäftigen uns heute nur mit schönen Sachen, nicht mit kritischen. Das können wir wann anders mal tun.
Genau, das müssen wir wann anders auch noch mal tun. Aber über laufende Verfahren darf man nicht sprechen. Von daher müssen wir über alles heute erstmal talken, was einen Abschluss gefunden hat. Und sowas beginnt man ja immer mit so einem Brainstorming, ne, Johannes? Mhm. Wir haben ja uns vor einer Woche getroffen und jetzt hatten wir 7 Tage Zeit, mal zu gucken, was waren denn eigentlich die Highlights des ESC 2024? Und nicht nur wir haben das gemacht. Ich würde auch gerne einsteigen mit einer Nachricht, die uns bei Instagram zugespielt wurde, und zwar von Annika. Annika hat sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wo es wohl ihre Highlights des ESC 2024 waren. Und damit starten wir jetzt erstmal in unsere Sendung. Einfach aus dem Grund, und das steht für ganz, ganz viele Nachrichten, die wir erhalten haben, wie herzlich und wie schön die Kommunikation mit allen Leuten ist, die uns zuhören. Wunderbar. Annika schreibt, hallo erstmal, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich wollte gerne noch meine Highlights für die nächste Folge nennen. Und dann kommt ganz, ganz viel. Annika, du musst sehr, sehr viel Spaß gehabt haben beim ESC. Und das steht irgendwie auch für all das, was wir erlebt haben, finde ich. Denn sie schreibt, Highlights, das komplette Staging der Ukraine, die schwedische Moderation, der sich öffnende riesige Screen, ein Video, wie die Band Goethe für Nemo the Code singt, mega schön, Bambi Thug bei der Flag Parade, die Performance, die Krönung Nemos, alles Highlights, viele wirklich gute Beiträge dieses Jahr, Nemos perfekte Performance, Stimme, Performance, Staging, und am Rande bemerkt, und das fand ich sehr süß, war es irgendwie passend, denn die Bühne hatte ja eh schon eine Form wie das Kreuz der Schweiz. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen bis
jetzt. Aber das ist ein cooler Aspekt.
Das heißt, der Sieg wurde schon hervorgesagt. Abracadabra.
Nee, das ist was anderes, Bernhard.
Ach so, okay, ja, kenne ich mich nicht aus. Und da die Schweiz eben neutral ist, findet Annika, ist das auch tatsächlich ein passendes Siegerland. Und dann kam als Nachtrag noch dazu, die Performance von Lorraine war natürlich auch ein riesiges Highlight. Kann ich natürlich nur unterschreiben.
Ja, stimmt. Da kann man die ganzen Dinge unterschreiben, die Annika gesagt hat. Finde ich auch so.
Vielen, vielen Dank für den Kommentar. Das ist grob zusammengefasst, worüber wir jetzt nämlich in den Details sprechen. Denn wir starten jetzt von Highlight 1 bis 12 und fassen mal zusammen, was uns bzw. euch besonders gut am ESC gefallen hat. Johannes, womit fangen wir denn an?
Mit der Platzierung Deutschlands. Es ist tatsächlich mal wieder ein 12. Rang rausgesprungen. Da, wo man seit Jahren wieder drauf hofft, dass man ein bisschen bergauf geht wieder. Die Platzierung war am Ende überraschend vor allen Dingen, weil man mit dem 12. Rang jetzt nicht rechnen konnte. Ich glaube, man war bei den Buchmachern immer noch Favorit auf den letzten Platz vom ESC-Abend. Und dieser 12. Platz war dann doch sehr überraschend. Haben wir auch nicht mitgerechnet, muss man sagen. Wir waren ja wirklich eher so, wenn gibt es ein paar Jurypunkte, vielleicht wird man damit irgendwie knapp 20., 19., irgendwie sowas. Aber schön, überraschend und irgendwo stimmlich auch absolut verdient.
Ja, man kann diese harte Routine, die man eigentlich hatte als ESC-Fan, ablegen, weil man ja einfach immer damit rechnet, Deutschland wird Letzter oder, wenn es noch beschissener läuft, Vorletzter, weil an den Vorletzten erinnert man sich, ah nee, warte mal, Österreich. Naja. Ja. Auf jeden Fall haben wir alle mit einem unverdienten schlechten Platz gerechnet und jetzt ist es ja tatsächlich so, man kann sich wirklich freuen und es ist hoffentlich eine Motivation für alle, inklusive dem NDR oder dem MDR oder Stefan Raab oder whatever, für die Sendeanstalt, die dann als nächstes den Vorentscheid ausrichtet oder jemand intern auswählt, je nachdem wie das läuft. Wir kriegen bestimmt in den nächsten Monaten Informationen, was da so ansteht. Das sollte man als große Motivation nehmen, um darauf aufzubauen.
Ich glaube auch, das kann ja auch immer so eine Initialzündung sein, mal eine gute Platzierung wieder. Man sieht es bei vielen Ländern immer wieder, die nach Jahren der Durchstrecke eine gute Platzierung haben und sich dann nochmal wieder reinbeißen und es im nächsten Jahr nochmal einen Tick besser wird. Es geht aber auch in die andere Richtung. Ich sag nur UK mit Sam Ryder. Danach kam jetzt nicht so viel. Ich hoffe, dass es genau das Gegenteil bewirkt. Oder wir mit Michael Schulte damals. Ich hoffe, der NDR hat einfach jetzt Blut geleckt oder irgendwer anders und wir haben nächstes Jahr eine ähnlich gute Platzierung und vielleicht noch einen noch stärkeren Vorentscheid.
Ja, und es ist aber auch einfach ein Zeichen, vielleicht ist das bei der UK dann danach nicht so gut gelaufen. Man kann ruhig unbekannte Künstler nehmen, Newcomer nehmen, Menschen, die noch nicht der großen Öffentlichkeit im eigenen Land bekannt sind. Auch da kann sich durch Stimme, durch Performance, durch ein gutes Staging halt der Erfolg einstellen. Man braucht dann nicht immer die etablierten Künstler und das ist ja vielleicht auch ein guter Hinweis fürs nächste Jahr.
Ja, und man muss ja auch sagen, Isaaks Song läuft im Radio rauf und runter, ne? Also, das ist tatsächlich mal ein Radiosong des NDR, der funktioniert hat. Wir haben es über Jahre jetzt auch kritisiert, aber es funktioniert tatsächlich auch, dass dieser Song sowohl bühnentauglich gewesen ist mit dieser starken Stimme, als auch, dass er im Radio wirklich funktioniert.
Ja, ob das jetzt vielleicht die Bestätigung für den NDR an falscher Stelle ist, weiß ich nicht. aber letztendlich kann man sich definitiv für Isaak freuen und auch für Deutschland, dass so eine tolle Platzierung dabei rausgesprungen ist. Und das sehen unsere HörerInnen ähnlich. Sarah schreibt zum Beispiel, großes Highlight, Deutschland ist nicht Letzter geworden. Bayerboy schreibt, so viele Punkte für Deutschland von verschiedenen Jurys. Mhm. Und Jule sagt, es war eine Punktevergabe, bei der wir Punkte bekommen haben. Völlig vergessenes Gefühl.
Ja, irgendwie schon, ne? So ging es unseren Mitzuschauern ja auch irgendwie, ne?
Mir tatsächlich ja auch. Ich bin ja, als die Punktevergabe losging, bin ich ja in die Küche gegangen und habe mir ein Aperölchen gemacht. Mhm. Und als ich wiederkam, hatten wir schon 17 Punkte. Also, was? Ich habe die Welt verpasst.
Ja, irgendwie schon, ne? Gleichzeitig muss man auch sagen, und hier möchte ich eine politische Sache mal anfügen. Vor Jahren haben wir von Israel, auch wenn wir einen guten Beitrag gehabt haben, keine Punkte erhalten. Bestimmt irgendwie aus geschichtlichen Gründen etc. Aber ich glaube, dieses Jahr waren es am Ende 18 Punkte aus Israel, 10 von der Jury, 8 vom Televoting. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Neutralität unserer Delegation zu tun gehabt, auch den klaren Statements von Isaak. Und da nur ein Hinweis darauf hin, man kann auch mal positive politische Punkte erhalten für gutes Behalten und gutes Betragen.
Ja, und ich reagiere ganz unpolitisch darauf, Dankeschön. Das war auf jeden Fall ein Erfolg. Und Erfolge und Überraschungen gab es ja auch für diverse andere Länder. Und da haben uns auch HörerInnen ihre Highlights geschrieben. Christine sagt zum Beispiel, ich freue mich total, dass Kroatien so eine gute Platzierung geschafft hat. Denn damit hätte ja vor ein paar Jahren auch einfach niemand gerechnet.
Hast du gesehen, wie der empfangen worden ist, Baby Lasagna in Kroatien? Ich weiß nicht, ob es noch ein Konzert dazu war. Ich habe nur so Ausschnitte gesehen bei Instagram oder bei TikTok, wo der in so eine riesige Menschenmenge mit so einem Bus reinfährt oder so. Und überall wird dieser Song gespielt. Also es war schon sehr großartig aus.
Wie ein Gewinner, ne?
Ja. Und wenn man die Platzierung von Kroatien in den letzten Jahren bedenkt, das ist ja ein Riesenerfolg.
Mehr als das. Also wie traurig waren wir denn, als irgendwie Albina mit TikTok sich vor ein paar Jahren nicht qualifiziert hat. Man dachte irgendwie so, Kroatien wird es niemals schaffen.
Nein, und der Song war wirklich gut.
Ja.
Und nicht schlecht gesungen. Also das, wo man dachte, selbst wenn Kroatien mit was Gutem nicht weiterkommt ins Finale oder Erfolg hat, was passiert denn dann, wenn sie mal was Schlechtes wieder haben? Die werden doch nie irgendwie einen großen Erfolg haben. Und das war jetzt das große Ding. Fast hätte es zum Sieg gereicht. Hoffe auch, dass das da eine Motivation ist für das Land. Und dass man, Kroatien war ja so ein Sorgenkind, wo man gesagt hat, wenn der Erfolg so lange jetzt ausbleibt, vielleicht sagen die irgendwann so, nee, nicht mehr mit uns.
Und ich denke, die haben wir für die nächsten 5 bis 6 Jahre auf jeden Fall zufrieden gemacht. Das ist doch gut. Und es gab auch in anderen Ländern Erfolge. Bayerboy schreibt zum Beispiel, Lettland und Georgien brechen ihren Non-Qualifier-Streak.
Ja, glaube ich auch wichtig. Hat man in Lettland tatsächlich auch gehört irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wer es im Interview sagte, dass man da wirklich zufrieden damit ist, wieder mal im Finale gewesen zu sein und sich auch ordentlich platziert zu haben. Damit hätte ich persönlich auch nicht gerechnet. War auch einer meiner Überraschungen. Und Georgien, muss ich sagen, es war am Ende dann doch von allem zu viel. Aber gleichzeitig im Finale der Song und die Künstlerin hätten vielleicht sogar noch mehr Potenzial gehabt.
Wenn man jetzt einfach davon ausgeht, diese Länder haben sich jahrelang nicht qualifiziert und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft, dann ist das ja quasi schon der Erfolg.
Ja.
Da muss man ja immer auch in dem Universum gucken, in dem sich diese Länder befinden. Genauso wie jetzt für Deutschland der 12. Platz gut ist, für Schweden wäre das ja ein totaler Misserfolg. Mhm. War es jetzt auch in Lettland und Georgien wahrscheinlich einfach toll, dass man sich qualifiziert hat und nicht Letzter geworden ist.
Für mich eine Überraschung tatsächlich war Armenien mit Jaco. Ladavina, die Band, hat wirklich eine tolle Platzierung für Armenien wieder erreicht. Da war man in den letzten Jahren ja auch eher unerfolgreich.
Ja, und das, finde ich, ist auch ein gutes Zeichen. Da haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen, diese traditionelle Musik, dass die doch Anklang findet, weil sie eben schön und modern und authentisch umgesetzt wird. Das ist, glaube ich, für Armenien auch ein guter Wink in die richtige Richtung. So soll es weitergehen.
Ja, nicht mehr versuchen, den Zahn der Zeit irgendwie mit der Popmusik zu treffen. Das haben sie ja auch eine Zeit lang ganz gut gemacht und gut geschafft, dass man hier halt was ganz anderes verwendet. Letztes Jahr ging es ja auch schon in die richtige Richtung, wurde man ja auch schon 14. Mal sehen, wer weiß. Nach 2018 und 2019, wo man gar nicht ins Finale kam, dann mit Snap wurde man zwar nur 20. hatte, aber den ESC der Saison, letztes Jahr Rang 14, jetzt Rang 8. Kann so weitergehen für die, würde ich sagen.
Ja, das kann man bei einigen Ländern sagen. Luisa hat uns zum Beispiel geschrieben, mein biggest grower Irland.
Ja, also von dieser Laien-Performance, die man bei der Late Late Show, dem Vorentscheid in Irland sehen konnte, zu diesem Bühnenmeisterwerk kann man vielleicht schon sagen, es ist alles rausgeholt worden, was ging. Es ist was dargeboten worden, was man in der Form noch nie gesehen hat. Auch wenn man kein Fan von Bambi Fuck ist oder wenn man den Song nicht mag, es war großartig. Also ich war weder zu 1000% von Bambi Fuck überzeugt, bis ich die erste Probe gesehen habe, weil ich dachte so, vielleicht wird es dann doch eher wie die Late Late Show. Und Irland hat in den letzten Jahren gezeigt, dass man sich eigentlich eher verschlechtert zum Auftritt in der Late Late Show.
Ist vielleicht ein bisschen, falls das möglich war.
Falls das möglich war. Und hier war es um 180 Grad gedreht. Großartig. Einer der einprägsamsten Auftritte des ESCs in diesem Jahr. Und absolut verdient so weit oben.
Und der beste Beweis, du musst es nicht in deiner Playlist haben, es muss nicht deinen Geschmack treffen, aber wenn du die Nische findest beim ESC und dann anfängst, das zu perfektionieren, absolut gerechtfertigtes Ergebnis für Irland. Und ich würde mir niemals die Studioversion anhören von Bambi Thug mit Doomsday Blue, aber ich liebe es, auf YouTube mir die Live-Version anzusehen.
Ja, und da, genau das ist es. Genauso wie man bei anderen Songs hat, dass man sich die Live-Version wahrscheinlich nie wieder angucken wird. Ich erinnere zum Beispiel mal an Verona Laura aus Estland.
Oh.
Da wird man die Studioversion wird man weiterhin lieben, wenn man den Song mochte. Ich glaube, da gehören wir beide dazu. Aber man wird sich nie den Live-Auftritt angucken. Umgekehrt zum Beispiel bei anderen Songs, wie jetzt Bambi Fuck in diesem Fall, wo man wirklich immer nur die Live-Version sehen wird.
Das stimmt. Ein weiteres Highlight hat Philipp uns geschrieben. Und zwar schreibt Philipp, Luxemburg hat sehr viele Punkte bekommen, obwohl viele gesagt haben, dass es floppt. Ein Highlight.
Tatsächlich gut platziert im Finale. Es war für mich so ein Kandidat, hat sich das knapp qualifiziert oder nicht? Habe ich mich echt gefragt. Ich fand Talis Auftritt gut, das war eine Steigerung zum Vorentscheid. Aber der Song, dem fehlte für mich so das absolut Besondere für meine Ohren. Also ich fand es schön, dass sie im Finale waren, aber die Platzierung war am Ende dann doch Top 15 waren es ja, ich glaube 14, wenn ich mich nicht vertue.
Ja, 13, 14.
13,
ja.
14, irgendwie sowas. Das war schon wirklich stark und das freut mich auch und ich hoffe, Luxemburg hat jetzt auch die Motivation gefunden, weiterzumachen und nicht vielleicht, wenn es nächstes Jahr mal nicht klappt, direkt wieder auszuscheiden.
Nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die Andeutung, weiterhin dabei zu sein, gab es schon aus Luxemburg. Da bin ich auch sehr, sehr froh und dafür musste es so ein Ergebnis geben. Es wäre natürlich nicht zu dem Ergebnis gekommen, wenn das Lied nicht das Potenzial gehabt hätte. Und ich fand auch, Tali hat einen guten Job gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist ähnlich wie in Australien 2015 halt ein großes Erlebnis, wenn man so ein Debüt, für mich ist es ein Debüt, weil ich habe noch nicht gelebt, als Luxemburg das letzte Mal teilgenommen hat, was wirklich die Wahrheit. Nein, doch nicht.
Nee. Ach.
Naja.
Du hast es nicht bewusst mitbekommen.
Ich war noch sehr, sehr jung. Bin ich ja auch heute noch. Und das ist immer richtig schön, weil du hast keine Erfahrung, auf die du dich verlassen kannst. Du kannst nicht sagen, ach, die letzten 3 Jahre nicht qualifiziert, dieses Jahr wird's auch nichts oder bringt immer gute Beiträge oder hat immer ein gutes Staging. Mhm. Es ist nochmal so ein neues Element, so ein Überraschungselement, was wir als ESC-Hardcore-Fans ja auch brauchen, damit es nicht so vorhersehbar wird.
Ja, genau. Und das, finde ich, ist eine Stärke dieses Jahrgangs, dass es nicht so vorhersehbar war.
Ja.
In vieler Hinsicht.
Um Luxemburg geht's auch bei Sophia. Die hat uns eine Sprachnachricht geschickt und uns ihre Meinung zu Luxemburg mitgeteilt.
Hallo, auch von mir. Mein Name ist Sophia und mein Highlight war dieses Jahr auf jeden Fall Luxemburg, auch einer meiner Favoriten. Ich mochte den Song sehr gerne, auch wenn sich natürlich über die Performance streiten lässt, besonders diese Jaguar-Bildschirmeffekte. Aber mich hat sehr gefreut, dass Luxemburg nach so vielen Jahren wieder dabei ist. Und toll fand ich auch den neuen deutschen Kommentator Thorsten Schorn mit sehr lustigen und witzigen Beiträgen. Und ich glaube, er ist auch ein würdiger Nachfolger von Peter Urban. Mein Oberhighlight ist aber natürlich euer Podcast und waren auch die diesjährigen Songchecks von euch. Es hat immer sehr viel Spaß und Freude gemacht, euch zuzuhören. Damit sage ich liebe Grüße.
Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich muss sagen, sie hat tatsächlich recht. Die Jaguars bei Tali waren jetzt eher überflüssig tatsächlich.
Ja, darüber kann man tatsächlich streiten, das würde ich auch unterschreiben. Und Sophia hat auch den Kommentar erwähnt und da wären wir beim Highlight Nummer 3 bei Thorsten Schorn oder wie ich ja sage, der neue Peter Urban.
Ja, er hat versucht, diesen Stil fortzusetzen und ich glaube auch, dass die Bissigkeit tatsächlich sehr gut rübergebracht worden ist. An mancher Stelle, gerade wenn ein Auftritt kam, der vielleicht sehr gefühlvoll war oder sonstiges, fand ich manchmal war es ein bisschen zu drüber. Da hätte ich mir manchmal eher einen netten Kommentar gewünscht, in mancher Hinsicht, als was ganz Bissiges. Bei einem super gefühlvollen Auftritt, weiß ich nicht. Ich finde, man muss ihm auch eine gewisse Zeit geben. Er hat ja bei einigen dann schon Anklang gefunden. Wir haben auch etliche Kommentare darüber gekriegt, dass er gut angekommen ist. Ich muss sagen, er hat ja ein paar kleine Fehler drin gehabt. Aber das ist bei so einer Live-Show, finde ich, normal. Das ist gar nicht anders möglich. Ich finde trotzdem, sein Auftritt war noch ausbaufähig. Aber ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, für mich wirkt er auch sehr nervös im ersten Halbfinale gerade. Was auch normal ist. Ich glaube, diese Zeit muss man irgendwie ihm auch zugestehen und wenn man irgendwo drin ist, man kennt es ja selbst vom Podcast aufnehmen, wenn man unsere ersten Folgen mal gehört hat, wie wir dort das Ganze gemacht haben, sieht es ganz anders aus, als wenn wir jetzt irgendwie eine Folge aufnehmen. Und ich glaube, dass egal welche Erfahrung man hat, wenn man erstmal den ESC moderiert, man doch irgendwo ein bisschen Vorschusslorbeeren vertragen muss und den ein oder anderen kleinen Fehler auch nochmal zum nächsten Jahr ausmerzen kann.
Na, und du musst immer bedenken, wenn wir 20 Minuten Podcast veröffentlichen, schneiden wir 15 Minuten raus. Das geht ja bei einem Kommentar des ESC nicht.
Nee.
Von daher meinen größten Respekt an Thorsten Schorn, so eine lange Live-Show auch zu kommentieren. Ferdi sieht das übrigens ähnlich. Der sagt, ein Highlight war auf jeden Fall Thorsten Schorn. Er hat super kommentiert. Und ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, ich höre bei dem Kommentar in den wenigsten Momenten zu. Das habe ich dieses Jahr ein bisschen intensiver gemacht, weil ich natürlich auch wissen wollte. Und ich finde, das habe ich ja schon mal gesagt, rein stimmlich finde ich Thorsten Schorn top. Da, der bringt so eine moderne Klangfarbe mit rein, das finde ich sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, Herr Peter Obern hat doch auch etliche Male nicht die Wahrheit gesagt beim Kommentar. Das haben wir nur so akzeptiert, der hatte so Bestandsschutz.
Ja, ich glaube auch. Den kann sich Thorsten Schorn auch aufbauen, indem er hier wirklich eine gute Leistung gezeigt hat, die sicherlich verbesserungswürdig ist in manchen Punkten, aber gleichzeitig auch irgendwo einen gewissen Unterhaltungsfaktor gehabt hat. Und ich finde, das ist besser mal einmal die Unwahrheit sagen und unterhaltsam, als langweilig und immer die Wahrheit. So ähnlich wie bei uns das läuft. Wir sind auch die Meister der Fake News.
Das ist ja auch eigentlich unser Motto, von daher.
Erster guter Auftritt, wenn auch noch mit Verbesserungspotenzial.
Ja. Thorsten Schorn, herzlich willkommen in der ESC-Familie. So, und dann habe ich was aufgeschrieben, und zwar die kleinen Fails des ESC. Da gibt es ja mittlerweile YouTube-Videos drüber, über jedes Jahr, in dem auch kleine Sachen passieren, die so ein bisschen so eine geplante, vorhersehbare Veranstaltung irgendwie ganz besonders machen. Und das ist jedes Jahr für mich ein Highlight, wenn Dinge nicht so passieren, wie sie passieren sollten.
Mhm.
Natürlich gibt es in diesem Jahr auch ziemlich viele große Fails, auch drumherum um den ESC, brauchen wir nicht drüber sprechen, und die meine ich auch gar nicht, sondern ich habe mal geguckt, was ihr, liebe Zuhörenden, sagt. Da schreibt Luisa zum Beispiel, absolutes Highlight, die zerbrochene Trophäe von Nemo.
Ja, das war tatsächlich ein Highlight. Und man hatte es tontechnisch so toll drauf, dieses Clear, fand ich herrlich. Und man kriegte im Moment mit so, oh.
Das kann man nicht planen.
Nee.
Und das ist das Allerschönste. Ich weiß gar nicht, inwieweit man dann eine Siegerehrung in diesen Proben macht, ob das dann auch bis zur Trophäenübergabe geht oder so. Aber das ist natürlich in einer Live-Show großartig, dass man dann dabei ist, wenn irgendwas schief läuft und wenn der gewinnenden Person auch die Trophäe dann auf der Bühne kaputt geht. Da denke ich mir so, was muss Nemo in dem Moment gedacht haben? So, scheiße.
Aber habe ich das richtig mitgekriegt, hat Nemo den unteren Teil des Pokals stehen lassen?
Ich weiß es, das hat man, glaube ich, auch nicht mehr gesehen,
nee,
oder?
Aber es wirkte so im ersten Moment, als wenn Nemo nur mit dem oberen Teil
da los ist. Es war auf jeden Fall gut kaschiert, aber man hat es natürlich ordentlich klirren hören. Und das war natürlich ganz zum Schluss beim ESC nochmal ein ordentlicher Lacher. Ziemlich komisch war auch im zweiten Semi, das schreibt uns Ferdi, als der Kameramann auf die Belgier gefilmt hat und nicht auf die Deutschen, als die Fans aus den verschiedenen Ländern ausgerufen wurden. So, wenn ich Kameramann wäre, genau das hätte mir auch passieren.
Ja, es war irgendwie so ein bisschen skurril, ne? Also, dass man die falsche Flagge gezeigt hat. Die richtigen Farben waren es ja, aber irgendwie ein bisschen anders angeordnet.
Ja, aber ich erinnere daran, auch das ist menschlich. Wir sind ja mal nach Amsterdam zum Konzert gefahren, da kriegt man ja auch so kleine Fähnchen zum Wedeln. Und ich sage nicht, wer es gewesen ist, aber einer von unserer Truppe wollte gerne die Schweizer Flagge und stand auf einmal da mit der aus Georgien, da war auch ein Kreuz drauf.
Als man dann sagte, es ist nicht die Schweiz. Ja, was ist es denn dann? Doch, es ist doch das Kreuz drauf.
Ja, das ist so. Wenn man sich nicht mit Fahnen auskennt und einer sagt, lauf schnell und hol dir die mit dem Kreuz. Ja gut, es war rot-weiß und es war ein Kreuz drauf.
Ja.
Es war Georgien.
Ja.
Ja. Wir kennen die georgischen Beiträge. Man wollte diese Fahne nicht schwenken zu der Zeit. Weil aber natürlich wieder nur Murks kam, aber naja. Die Zeiten hatte die Schweiz ja auch.
Ja. Oder diese kleinen Fails wie mit Nemos Teller, der da sich gedreht hat. Ich nenne es jetzt einfach mal Teller.
Ja.
Wo man dann eine Person sah, die irgendwie das Ding bewegte. Gleichzeitig irgendwo eine Kamera im Hintergrund in einem Schnitt im Semi, was im Finale dann auch nicht so zu sehen war. Das waren dann so kleine Fails, die man dann immer wieder sehen konnte. Macht's auch irgendwie sympathisch. Aber das sind die kleinen Fails gewesen, aber es gibt ja auch besondere Momente, die man gehabt hat.
Ja, da wären wir bei Highlight Nummer 5. Gemeint ist damit die Gänsehautmomente oder wenn halt etwas dir im Gedächtnis hängen bleibt, wo du immer dran denkst, wenn du an diesen ESC denkst. Also ich halte mich da jetzt relativ zurück. Ich fand ja so der zweite Chorus von We Will Rave wieder mal ganz toll mit der Performance. Aber es gibt natürlich diese großen Momente, wo du sicherlich nicht alleine bist, wenn du sagst, Carlotta hat uns das geschrieben, da geht's um Sliman. Sie schreibt, mein ESC-Highlight dieses Jahr war genau der Moment, in dem Sliman von seinem A Cappella-Part wieder ans Mikrofon getreten ist. Vorher haben bei uns alle still zugehört, aber als in diesem Moment die Musik wieder einsetzte und Sliman mit voller Kraft ins Mikro sang, ging ein kollektives Wow durch unsere Runde. Was für ein starker Moment.
Es ging uns, glaube ich, ähnlich. Also bei uns sind so ziemlich alle dahin geschmolzen, als er gesungen hat. Also das war für mich, für meine Ohren, der beste Auftritt des Abends. Und für mich der einprägsamste, glaube ich. Also ganz, ganz toll. Und ich glaube, dass er geschafft hat, mit dieser Ballade verschiedenste Menschen zu begeistern. Und dass man von dieser Stimmgewalt, die er gehabt hat, irgendwo auch nur beeindruckt sein konnte.
Da denke ich mir manchmal wäre ich einfach nur gerne so ein Nicht-ESC-Fan, der nur einmal im Jahr zuguckt und an diesem Samstag den Auftritt zum ersten Mal sieht. Dann hätte es mich wahrscheinlich noch gänsehautiger erwischt,
ja.
Weil wir ja jetzt auch von verschiedenen Live-Auftritten und von dem Semifinale diesen sehr berechenbaren Move, der es ja auch ist,
ja.
Muss es ja auch sein, es muss ja geprobt werden und ja. Es muss sich auch ausgedacht werden, aber so dieses Gefühl, ah, das macht er jetzt spontan, was vielleicht viele Leute hatten, die das Semi nicht geguckt haben, das Gefühl, das wäre bestimmt noch beeindruckender gewesen.
Ich glaube es auch. Allerdings muss ich auch sagen, es war ja so früh veröffentlicht und ich mochte den Song beim ersten Hören schon und habe dann gedacht so, hör ihn nicht zu häufig, ich glaube, du wirst ihn mögen. Weil im November war es ja, glaube ich, schon. Das wäre sonst echt, dass man sich den Tod gehört hätte. Und da, glaube ich, dieses Gefühl, dass man diesen Gefühlsausbruch zum ersten Mal hört, das wäre schon unbezahlbar.
Ja.
Aber kann ich absolut verstehen.
Wir haben noch einige süße, besondere Momente. Jule schreibt, das Lied We Love Eurovision Too Much kommt nicht ganz an Love, Love, Peace, Peace ran, war aber toll. Und dann gibt es noch einen Kommentar von Nina. Und bei Nina ist es so, da ist auf einmal die ganze Familie ESC-süchtig geworden. Auch da würde ich gerne was vorlesen. Denn sie schreibt, mit dem ESC 2024 habe ich nun endgültig meine Töchter angesteckt. Die eine hat schon versucht auszurechnen, wie viele Tage es noch bis zum nächsten ESC dauert. Die andere zeigte mir gerade ein Bild und das hat sie uns auch geschickt. Die Tochter hat Bambi Thug gemalt.
Ha, cool.
Und dann geht es auch weiter. Es werden mittlerweile Bühnenbilder gebastelt und Eden Golan aus Playmobil nachgebaut.
Das hat was.
Also es ist ein ganzheitliches ESC-Erlebnis, das auch danach nicht aufhört. Denn nach dem ESC ist vor dem ESC. Es ist ja so.
Auf jeden Fall. Aber es ist ja auch dieser Faktor, dass man das als Familie auch schauen kann. Ich finde, das macht diese Show ja auch irgendwo aus. Und dass jeder davon begeistert sein kann, weil es so viel Verschiedenes bietet. Es ist ein tolles Event, wenn man das gerade so mit der Familie auch schauen kann.
Ja, das haben wir ja auch. Wir haben ja auch mit einem relativ großen Rudel geguckt. Die jüngste Person war 4 Jahre alt, die älteste 70. Von daher, das ist wirklich eine Veranstaltung, die jeder so für sich nutzen kann. Egal ob als Hardcore-Fan oder auch als jemand, der nur an diesem Tag dann dazukommt. Oder halt eben auch als Kind, weil auch das ist natürlich beeindruckend. Kennt man ja selber noch aus seiner Kindheit. Und man kann eben das Gefühl auch auf andere übertragen und quasi in weitere Generationen vererben. Denn das müssen wir ja machen. Wir müssen ja, es ist ja wie wenn man für die Rente anspart. Man muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Generation hinter uns weiterhin den ESC liebt, damit wir den später im Altenheim noch gucken können.
Das stimmt. Nein, aber das ist wirklich schön, wenn man das so auf die ganze Familie überträgt. Vielen Dank für den Beitrag.
Gab es denn noch ein besonderes Highlight für dich, Johannes?
Eins der Highlights waren die Performance in den Halbfinals der Gewinnerinnen. Charlotte Pirelli, Sette Berena und Helena Paparizou, das war schon toll. Und ich wünsche mir das tatsächlich so, wie wir es in den Halbfinals gesehen haben, mit verschiedenen Auftritten von ESC-Stars oder dann im Finale mit einer sehr ausführlichen Siegerperformance von Lorraine, die wieder ganz anders gewesen ist, wie sie es immer tut, als ihr eigentlicher Auftritt. Sowas wünsche ich mir halt. Ich brauche keine Stars dort, die irgendwie andersweitig erfolgreich sind, wenn sie keinen ESC-Bezug haben. Und das muss ich sagen, das war eins meiner Highlights, da hat man draus gelernt. Ich finde, dass da Italien schon gar nicht so einen schlechten Job gemacht hatte mit verschiedenen ESC-Stars in Turin. Aber hier die Schweden haben es bis auf die Spitze getrieben und wirklich nur Leute mit ESC-Bezug genommen. Und das war eins meiner Highlights, weil ich glaube, man muss auch den Mut haben, auch teilweise Zweit-, Dritt-, Viertplatzierte zu zeigen, die aber wirklich Fan-Favorites gewesen sind. Und ich glaube, diesen Mut, den muss man haben und den muss man ausleben, weil ich glaube, dass man sich da teilweise als ESC-Fan, der vielleicht keinen Bezug mehr sonst zu den Künstlern hat, die dann 5, 6 Jahre später nochmal zu sehen, ist ein Highlight. Und ich glaube, das möchte ich ja dann auch sehen.
Da schließe ich mich an. Also ich finde das großartig. Man darf es ja auch ruhig ein bisschen nerdiger angehen in den Semifinals, wo ja sowieso nur Hardcore-Fans zugucken. Das Ganze ein bisschen allgemeiner gehalten. Deswegen fand ich auch gut im Finale jetzt, dass Lorraine dann dort aufgetreten ist und dass man wirklich Leute in den Semifinals hatte, die man ja eventuell dann auch kennen muss. Aber ich glaube kaum, dass da irgendjemand anderes zuschaut, den es nicht interessiert. Mein großes Highlight war noch Johnny Logan. Denn das ist auch generationsübergreifend der Zweifachgewinner der Euphoria, der Zweifachgewinnerin performt hat. Ich finde das großartig, dass man auch keine Generation außen vor lässt. Das ist eine moderne Veranstaltung, aber natürlich gehört auch ein Johnny Logan dorthin.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist dann wieder dieses generationsübergreifende, wo eine 70-Jährige dann sagen kann, ah, ich erinnere mich damals an das Ganze.
Der Johnny.
Ja.
Was war das für ein Knackigen?
Ja, so ungefähr. Nein, aber es ist dass es generationsübergreifend dadurch sein kann, indem du verschiedene Facetten zeigst. Gleichzeitig einen Gewinner zu haben, dass wir hier als Pausen-Acts zwei Leute auf der Bühne hatten, die jeweils zweimal den ESC gewonnen hatten, hatten wir auch noch nie.
Das stimmt. Ja, immer mal wieder was Neues. Und Jörg schreibt uns, und das finde ich auch ein riesiges Highlight, das ist aber nicht beim ESC, sondern danach passiert. Es gibt ein Video von Isaac, der, das ist eine Vermutung, etwas angeschwipst, gefragt wird, du bist jetzt 12. geworden, Isaac, gibt es eine Empfehlung, die du geben kannst fürs nächste Jahr für Deutschland? Mhm. Und er rastet auf einmal aus, völlig euphorisch und sagt, ja, ich weiß, wir sollten auf jeden Fall im nächsten Jahr Alexander Markus zum ESC schicken. Da werden wir so viel Erfolg mit haben. Und er ist so, also man glaubt ihm so jedes Wort an seinen strahlenden Post-ESC-Augen. Jetzt guckst du mich mit deinen ESC-Augen an und weißt nicht, wer Alexander Markus ist. Brauchst nicht googeln, ich sag es dir. Papaya, Papaya, Coconut Banana.
Aha. Kennst du den? Nee.
Das ist ein Sänger. Der hat einige sehr, sehr verrückte Lieder gemacht, ist auch ein sehr, sehr verrückter Mensch. Auf jeden Fall fand ich einfach, und das sehe ich ähnlich wie Jörg, halt die Reaktion, so aus, wie aus der Pistole geschossen kam vom Isaac, der muss auf jeden Fall zum ESC. Also Isaac könnte ins Planungsteam für den nächsten Vorentscheid, der hätte schon den einen oder anderen Kandidaten. Und ich glaube, ein riesiges Highlight ist natürlich auch eben, dass du wirklich einen freudestrahlenden deutschen Teilnehmer nach dem ESC siehst, ohne dass Alexandra Wolfslast daneben steht und sagt, ja, es sind jetzt einige Dinge schiefgelaufen.
Es lag nicht am Künstler.
Auf gar keinen Fall. man konnte wirklich mal auch eine andere Frage stellen und das ist ja auch toll.
Ja, und ich glaube, dass wir ja auch schon deutsche Künstler gesehen haben, die dann ein bisschen wahrscheinlich tiefer ins Glas geschaut haben. Aus Frust haben wir jemanden, der wahrscheinlich aus purer Glückseligkeit auch ins Glas schauen konnte.
Ich hoffe, das Aperölchen hat geschmeckt. Ja, wir switchen jetzt weiter. Highlight Nummer 6, das kann ich leider nur vorlesen, denn wir haben dieses Erlebnis ja nicht. Es ist das Live-Erlebnis. Dort schreiben ganz viele Menschen, die uns auch hören, dass sie selbst vor Ort waren. Zum Beispiel Lukas, der schreibt, mein Highlight war, selbst vor Ort gewesen zu sein, war trotz so mancher Kontroverse ein toller ESC. Matti schreibt, ein Highlight ist, das Voting beim Finale in der Halle zu erleben. Unbeschreiblich diese enthusiastische Atmosphäre. Anne sagt, mein Highlight war, wie toll das Publikum mitgesungen hat. Das ist für mich das pure ESC-Feeling und das erlebt man am Fernseher ja natürlich nicht, weil die ja meistens damit beschäftigt waren, die ganzen Buhrufe auszublenden. Von daher sind wir ja auch darauf angewiesen, was uns die Leute dann schreiben. Und eine etwas längere Nachricht haben wir bei Instagram bekommen von Michelle, denn Michelle schreibt, mein ESC-Highlight in diesem Jahr war die Reise mit meiner Schwester nach Malmö. Wir haben am Samstag die Evening Preview in der Malmö Arena erlebt und die Finalshow am Abend im Eurovision Village angeschaut. Die Stimmung war super, vor allem bei Zorra, durch die vielen spanischen Fans vor Ort. Ich hatte den Song gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt gehört er zu meinen Highlights. Außerdem habe ich mich am Ende riesig über Nemos Sieg gefreut. Und die Nachricht geht auch weiter, da wird es nochmal etwas nachdenklicher, auch das lese ich gerne vor. Negativ war leider wirklich die politische Lage und die ganzen Gedanken, die man sich im Vorfeld zu der Reise machen musste. Eden Golan tat mir wahnsinnig leid, als sie in der Halle ausgebuht wurde. Noch trauriger war für mich persönlich die Disqualifikation von Jost Klein, auf den ich mich wirklich sehr doll gefreut hatte. Er hätte es verdient, seinen Auftritt zu bekommen. Ich hoffe sehr, dass der ESC ein bisschen gefixt wird, wie Nemo sich schon wünschte, damit wir noch viele weitere harmonische Jahre United by Music erleben. Amen, sage ich dazu nur. Amen. Ja.
Ich glaube, da ist nichts hinzuzufügen unter den letzten Beitrag und den letzten Teil. Ja, aber es ist ja auch toll, irgendwie mit Familie oder Freunden irgendwie so eine Reise dahin zu machen. Es hat ja wirklich was. Also wir hätten ja damals nur Karten für Rotterdam gehabt. Das ist ja leider wegen Corona ausgefallen. Mal sehen, vielleicht nächstes Jahr in der Schweiz.
Ja.
Alleine diese Reise zu diesen Konzerten oder sowas, das verbindet ja immer unheimlich. Und so eine Reise zum ESC mit einer nahestehenden Person, das hat immer was.
Oh Johannes, ich freue mich, dass du mit mir zum ESC fahren willst. Das habe ich da jetzt zwischen den Zeilen rausgehört. Finde ich super. We will rave in Schweiz.
Ja, wir müssen erstmal eine Bank ausrauben, glaube ich. Zumindest ich.
Schweizer Banken, Franken.
Franken, ja.
Ja, wir gucken mal, wie wir in einem Jahr noch reich werden können. Aber bis wir reich sind, vielen Dank an Michelle für diesen schönen Beitrag. Ich bin immer sehr überwältigt davon, wie viel Zeit auch Zuhörende investieren, um uns ihre Nachrichten zu schreiben. Ich finde das großartig.
Ja, vielen, vielen Dank dafür. Also es macht unheimlich viel Spaß, wenn man sieht, wie viel ihr uns schreibt und wie viel Mühe euch hier dabei gibt. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Das motiviert uns unheimlich.
Das ist ganz, ganz toll. Wir springen zum nächsten Highlight, nämlich die Liebe, die man für Songs und InterpretInnen empfindet. Das ist ja mein persönliches Highlight jedes Jahr. Wer unseren Podcast kennt, der weiß, alle Lieder sind gut immer für mich, aber eins ist ja dann immer besonders in den Topf der Liebe bei mir gefallen.
Ja, du bist ja auch so ein bisschen blind vor Liebe und taub manchmal auch, ne?
Ja, und weißt du, das ist das Allerschönste. Ich liebe das, dass ich mit fast 30 Jahren immer noch in diese Fantasiewelt abtauchen kann und wirklich bis zum Finalabend denke, meine Favoriten werden sich sehr hoch platzieren. Gut, dass ich letztes Jahr so verwöhnt wurde von Lorraine, die ja dann tatsächlich gewonnen hat. So kann ich dann ja die Niederlagen ja auch mal verkraften.
Ja, das stimmt. Und es ist ja auch jedes Jahr, man kann sich mit manchen Songs nicht anfreunden, dann kann man sich aber mit den Live-Auftritten wieder anfreunden. Oder entwickelt für Songs, die eigentlich eher so Guilty Pleasure-mäßig sind. Eine solche Liebe, dass man mit den Künstlern teilweise sich mitfreut, wenn es am Ende doch funktioniert oder mitleidet, wenn es nicht funktioniert. Man steigert sich da teilweise schon, oder zumindest geht es uns so, ich denke einigen von euch, wenn nicht allen fast so, auch, dass man sich wirklich in diese Songs verliebt oder in diese Künstler, dass man wirklich eine Verbindung dazu aufbaut und das Ganze wirklich mitfühlt. Das ist herrlich.
Ja, und dann geht es manchmal auch gar nicht mehr um das Lied, sondern einfach um die InterpretInnen. Wir sind ja in Nutzer verliebt, seit sie in Amsterdam uns vorgelassen hat im Aufzug. Sind ja auch einfach schöne Sachen. Mhm. Oder ich finde ja, Sliman riecht ja auch total gut. Ich habe ja an dem gerochen auf der Aftershow-Party. Darf man das so sagen?
Das weiß ich nicht. Ben.
Naja.
Bisschen creepy klingt's.
Ja, aber es ist die Wahrheit. Ich wollte ehrlich sein.
Ja, aber er lief ja auch sehr nah an uns vorbei.
Ich konnte gar nicht anders, als zu schnuppern. wohlriechender Mann.
Ja.
Es wird nicht besser. Wir machen mal weiter.
Nein.
Missy05 schreibt, ich liebe Nemo als Person und das Gewinnerlied. Ist also auch, man bekommt ganz eindeutig eine Verbindung zu den Personen und zu den Liedern. Das ist nochmal ganz klar unterstrichen. Und dann gehen Grüße raus nach Österreich. Das passt ja wieder mal gut. Denn da haben wir eine Sprachnachricht bekommen, ja. Und zwar von Claudia.
Hallo Bernhard und Johannes, da spricht Claudia aus Österreich. Also euer Podcast wird international gehört. Und ich schicke euch jetzt meine wichtigsten Highlights. Also erstens natürlich euer Podcast in der Begleitung über die gesamte Saison, mit den Songchecks natürlich und da in der Eurovision-Woche. Danke dafür, euren Einsatz, hat immer sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Ein nächstes Highlight, irgendwie so die Qualität der Songs, finde ich, und auch den Mix war dieses Jahr sehr gut und da war sehr viel für mich dabei. Also ich habe sehr viele Lieblingslieder gehabt und nehme auch viele mit. Und als letztes Highlight dann Sieg von Nemo, Sieg von der Schweiz. Das war irgendwie ein schöner Abschluss für dieses Drama der Tage davor. Und ja, bin eigentlich sehr glücklich damit. Genau, das war's von mir. Euch noch eine schöne Post-Eurovision-Season. Und ja, freue mich schon auf die nächste Saison mit euch. Ciao!
Wir freuen uns auch schon auf die nächste Saison mit euch. Ich finde, da unterstreicht ja auch vieles irgendwie. Dieser Sieg von der Schweiz hat vieles von dem weggenommen, was so negativ in den Wochen davor war. Oder auch in den Tagen. Finde ich, hat sie absolut recht mit. Und vielen Dank für das Lob für den Podcast.
Ja, danke an dich, liebe Claudia. Und Claudia hat noch dahinter geschrieben, danke noch an Bernhard für die Österreich-Liebe dieses Jahr. Gern geschehen.
Hat man gar nicht mitgekriegt,
We
Bernhard.
We will rave. Das ist ein tolles Lied, du.
Ja.
Ja, von der Liebe, die man für Songs und InterpretInnen empfindet, zur Moderation, oder Johannes?
Ja. Ich bin immer noch dafür, Petra Mede jedes Jahr nur mit wechselndem Partner, Partnerin.
Da können sich zwei Menschen anschließen, nämlich einmal Peter, unser Zuhörer, der schreibt, Petra war super. Mhm. Und einmal auch ich, denn ich kann mich da auch anschließen. Ich finde, es tut der Veranstaltung so gut, gerade mit den ganzen Dingen drumherum, was die EBU betrifft und die großen Klischees des ESC, dass da jemand steht und das Ganze auch aufgreift und sagt, hier ist auch nichts perfekt und wir leben das auch, dass es hier ganz viele komische Sachen gibt, die passieren und das mag ich, das erinnert mich auch immer so ein bisschen an Anke Engelke, die das meiner Meinung nach auch bei der Moderation in Düsseldorf sehr gut konnte.
Ja.
Dasselbe Phänomen ist allerdings passiert wie bei Anke Engelke. Die zweite Moderatorin wirkt dann bei solchen Personen halt immer etwas blass. Damals Judith Rakers und jetzt eben auch Maureen Ackermann. Ich finde, da unterscheiden sich die beiden Moderatorinnen schon sehr, wenn man diese eine große Grand Dame hat. Die machen das ja sicherlich nicht absichtlich, aber die sind so abendfüllend. Denke ich mir, Petra Mede hätte das ganz auch ganz alleine moderieren können. Das fand ich jetzt ein bisschen schade für ihre Kollegin.
Ja, die hat es ja nicht schlecht gemacht, aber sie ging halt ein bisschen unter hinter Petra. Und sie hat es ja erzählt, das war ja auch der Gag. Erst hat sie es alleine gemacht, dann mit einem Mann, dann mit einer Frau, aber Schluss von ihrem Liebesleben, jetzt zum ESC zurück. Fand ich ja auch einen ganz gelungenen Gag im Prinzip.
Ja.
So einen kurzweiligen. Ich finde, der Montselma Löw hat ihr besser gestanden da in der Form. Entweder alleine, weil sie halt jeden anderen unter den Tisch moderieren kann. Unabsichtlich bestimmt, aber weil sie halt diese Präsenz hat. Und mit Montselma Löw hatte man noch so eine andere Komponente drin.
Die das, geile Komponente.
Die geile. Aber ich finde, dass er das auch gut gemacht hat. Also er ist nicht untergegangen neben ihr.
Ja, weil die halt sehr, sehr unterschiedlich waren. Genau. Aber vielleicht kann man das einfach als Empfehlung für die kommenden ESCs nehmen. So eine ganz stocksteife Moderation steht dem ESC
gar
weniger
nicht.
Als jemand, der tatsächlich auch auf Englisch eine Lustigkeit irgendwie mit drin hat und auch gut den ESC, ja, ich finde, damit kann man ihn auch beschützen. Weil wenn man sehr stocksteif durch die Veranstaltung lenkt, Dann kann das Ganze zu ernst werden. Und ich fand gerade Petra Mehl, da hat diesem Jahrgang ja unheimlich gut getan. Ja. Als es dann spätestens am Donnerstag in der ESC-Woche kritisch wurde. Egal, was passiert, wenn man wusste, Petra ist da.
Ja, genau. Man hatte jemanden, der sehr souverän da durchgegangen ist, wo man sagte, zumindest die Moderatorin wird alles im Griff haben. Egal, was los ist, die hat das Ganze im Griff.
Ja.
Und ich finde es ist gut, dass wir in diesem Jahrgang, der so kontrovers gewesen ist mit diesen ganzen politischen Sachen, jemand so Starkes da gehabt haben. Wenn ich mir das vorstelle, unabhängig vom Land, die Moderation, die damals in Israel gewesen ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn das die Moderation dieses Jahrgangs gewesen wäre, grausam wäre es geworden.
Ja, ich fand es in vielen Ländern fragwürdig mit der Moderation. Allerdings ist das natürlich auch immer die Dynamik eines Landes und wie weit man da ist und wen man da auch präsentieren möchte. Aber vielleicht ganz im Allgemeinen, so, wenn man es lustig hält, dann ist es irgendwie unterhaltsamer. Aber wir haben viel gelacht, obwohl ich eigentlich auch gar nicht so ein Englischtalent bin.
Nee, aber das war ja auch die Kunst des Ganzen, es so einfach zu gestalten, dass selbst einige unserer Freunde, die auch das von sich behaupten, dass sie jetzt Englisch nicht so bewandert sind, es auch verstanden haben. Direkt.
Ja, und sei mal auf einer ganz einfachen Sprache auf Englisch lustig.
Ist es nicht so einfach.
Ich finde, es ist eine große Kunst.
Ja, und das ist ganz klasse.
So, dann geht's weiter, Johannes. Ich fand ja, ein Highlight war, gar nicht, weil es in diesem Jahr so war, sondern weil ich es immer toll finde, ist das Voting.
Ja, gerade was die Platzierungen so angeht. Also sehr spannend, wieder sehr politisch, gerade das Jury-Voting gewesen. Ich glaube, dass trotzdem irgendwie diese Restspannung noch da war am Ende, wer den ESC gewinnt. Also Nemo hatte das Jury-Voting so deutlich gewonnen, dass ich fand, für mich war eher die Spannung schon so ein bisschen raus. Die Frage war halt nur so, ist das ein Song, der so viel Publikumsvoting erhält? Und gerade wenn man sich die Zahlen anguckt, die es im Halbfinale gewesen sind, nämlich nur Rang 4 im Semifinale für die Schweiz mit dem Publikumsvoting, wenn man das gewusst hätte, wäre es vielleicht sogar noch spannender gewesen im Nachhinein.
Ja, dass die Schweiz dann nach dem Jury-Voting sehr, sehr gute Chancen hatte, das war ja irgendwie klar. Aber ich finde ja auch, das Voting hat ja auch noch 24 andere Komponenten gehabt, nämlich ich liebe das, wenn man dann unten anfängt bei dem Lied mit den schwächsten Juryzahlen und dann rät, wie viele Punkte kriegen die wohl. Und wir da alle saßen und dachten, oh, Finnland, 160 Punkte und dann haben die nur so 30 rübergeschoben bekommen vom Publikum. Das sind ja eigentlich die Sachen. Wenn du dich nur auf den Sieg konzentrierst, dann ist es wahrscheinlich langweilig gewesen. Aber wenn du anfängst mitzuraten, wie die anderen Länder abschneiden, weil es gibt ja auch einen zweiten, einen dritten Platz, es gibt eine Top 10, es gibt die Bottom 5. Wenn du dich ganzheitlich auf dieses Voting einlässt, und das war besonders spannend, dann weil wir ja auch im Songcheck unsere Favoriten gekürt haben. Die waren tatsächlich gar nicht alle im Finale, aber wir saßen dann da und immer wenn ein Favorit dann ranrückte, dann fieberte ja mindestens einer von uns dann immer mit. Und das finde ich auch großartig. Und natürlich dann, man musste tatsächlich ja dieses Mal auch ein bisschen warten, bis man dann auch die Punkte für Deutschland erfahren hat. Von daher, ich finde immer, ja, es ist vorhersehbar. Ja, Startreihenfolge, wir müssen uns drüber unterhalten. Ja, Jury-Voting, auch in diesem Jahr müssen wir uns wieder drüber unterhalten. Bringt das Televoting überhaupt noch was, wenn die Jury schon so eindeutig entscheidet? Aber die Jury ist auch dafür da, um Qualität zu honorieren und so weiter und so fort. Das wird sich niemals ändern. Das ist eine durchgeplante Show und dann ist auch eigentlich schon relativ klar, wer das Ding gewinnt. Aber alles andere ist immer noch unvorhersehbar und das finde ich toll.
Das stimmt. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass die Jury diesen Sieg von der Schweiz im Prinzip nicht so deutlich macht, dass es im Prinzip noch eine Chance für die anderen da gewesen wäre, dass es ein bisschen spannender am Ende ist, aber trotzdem ist es ja ein ganz interessanter Faktor. Und durch diese Art und Weise, wie es verkündet wird, hat man ja trotzdem noch diese Restspannung da. Und wenn man nicht mitrechnet, ich habe mich wirklich dieses Jahr wieder gezwungen, nicht mitzurechnen, wie viele Punkte noch im Topf sind. Dadurch habe ich mir 2 Jahre verdorben. Ich sage es euch, macht es nie. Indem ich ausgerechnet habe, okay, so viele Punkte sind gar nicht mehr drin oder es sind noch so viele Punkte da.
Ja, damit kann man sich das Leben aber auch selber zerstören.
Ja, ich weiß. Aber trotzdem, die Spannung ist da und mir gefällt es am Endeffekt sehr gut. Und bei manchen ist man super überrascht, wie viele Punkte sie dann wirklich erhalten. Oder bei manchen denkt man so, ich weiß noch, wie du sagtest, bei UK, 0 Punkte. Und es kam so im Televoting.
Ich würde ja jetzt von mir behaupten, das habe ich orakelt, aber das war so vorhersehbar.
Irgendwie schon.
Dass dann niemand für anrufen wird.
Nee. Nee, ich dachte, dass es vielleicht ein paar Jurypunkte mehr werden. Aber im Endeffekt dann doch noch eine relativ gute Platzierung für UK gewesen, wenn man damit rechnet, dass sie knapp hinter Deutschland nur auf dem Quoten für den letzten Platz gewesen sind.
Ja. Naja, das gehört auf jeden Fall auch dazu, zu einem spannenden Voting. Und gewotet, um dann zum nächsten Highlight zu gehen, haben wir ja auch im Podcast. Und zwar bei unseren Songchecks. Und das haben wir jetzt in einigen Nachrichten auch schon gehört, dass HörerInnen das genossen haben. Wie war das für dich?
Ich fand diese Komponente, dass ihr Zuhörer dabei gewesen seid, die schönste Komponente an unserem Songcheck. Dass man sowohl von euch Kommentare erhalten hat, als auch eure Punkte gleichzeitig aus seiner eigenen kleinen ESC-Bubble in so eine größere noch mit reingekommen ist für sich selber, weil man ja sich, wir tauschen uns sehr viel über diese Songs irgendwo aus, was wir glauben, hat man nochmal einen ganz anderen Blick auf die Songs. Entweder fühlt man sich darin bestätigt oder hat nochmal eine ganz andere Meinung, wo man dann sagt, so okay, das ist auch irgendwo was dran, nehme ich auch irgendwo mit hinein. Fand ich ganz spannend, das gefiel mir unheimlich gut an unseren Songchecks dieses Jahr. Vielen, vielen Dank euch.
Ja, wir haben da so ein bisschen erweitert und waren uns am Anfang auch nicht sicher, klappt das oder meldet sich da überhaupt jemand oder haben wir nachher nur irgendwelche 2 neue Punktzahlen, die da mit reinspielen. Aber wir waren selber überrascht, nicht nur heute, wenn man die Rückmeldung sieht, die ihr gegeben habt, sondern eben auch in den letzten Wochen in den Songchecks. Das war phänomenal. Phänomenal. Ach, guck mal hier, mein ESC-Gehirn, Entschuldigung. Es war so schön, dass so viele Leute mitgemacht haben und dass man gemeinsam so eine Top 10 aufstellen konnte und einen Gewinner küren konnte, das war toll. Das war die eine Komponente und die beständige Komponente, dass wir nämlich alle Menschen, die mit uns die ESC-Zeit auch verbringen und nach Amsterdam fahren und auch an dem Abend da waren, dass die uns dann in den 6 Songchecks auch besucht haben. Das fand ich auch riesig, riesig toll.
Ja, das hat echt Spaß gemacht. Und auch verschiedene Meinungen zu den Songs zu hören mit ganz verschiedenen Menschen. Habt ihr ja wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass da sehr unterschiedliche Charaktere dabei waren. Von Madeleine, die sehr aus dem Bauch heraus alles angeht, bis Heiko, der sehr analytisch versucht, die ganzen Sachen anzugehen. Oder unserem Duo aus dem Office oder unserem Gefühlsmensch Elisabeth. Das war richtig toll. Gleichzeitig hatten wir Jasmin dabei, unseren Evergreen in unserem Podcast. Und auch Manuel war wieder dabei. Also ganz verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlicher Meinung und ganz unterschiedlichen Musikgeschmäckern und unterschiedlichem Blick auf den ESC. Das hat Spaß gemacht.
Ja, vor allem immer in Situationen, das liebe ich am allermeisten, wenn man 10 Punkte für ein Lied gibt und der Songchecker, der sich das erst einmal angehört hat, sagt, das Lied ist doch furchtbar.
Ja.
Und du dir denkst, ja stimmt, als ich es das erste Mal gehört habe, fand ich es auch richtig schlecht.
Ja. Also. Und dann bist du gespannt, sagt der Songchecker dann im Laufe der ESC-Saison irgendwann, ja jetzt weiß ich, was du meinst, oder, also ich finde es immer noch grausam.
Ja, meistens dauert das dann nicht lange, da tanzen die dann auch leicht bekleidet zu diesen Songs auf der Aftershow-Party in Amsterdam. Das läuft dann ja immer, ja. Und wir haben auch Nachrichten gekriegt von unseren SongcheckerInnen, die wir eingeladen hatten, unseren ESC-Freunden. Und da hören wir auch mal rein. Hier sind die Nachrichten unserer Songchecker.
Moin, lieber Euromission-Podcast. Hier ist Heiko aus dem letzten Songcheck. Ich wollte nochmal liebe Grüße da lassen und Danke sagen, dass ich wie auch im letzten Jahr nochmal teilnehmen durfte. Gerne wieder. Ich weiß nicht, ob die anderen Hörer das so mitkriegen, wie leidenschaftlich ihr im Hintergrund an den Folgen arbeitet und auch die Saison vom ESC für euch ist. Und da möchte ich gerne noch ein Zitat vorlesen, und zwar: Life isn't about being perfect, it's about being so ridiculously passionate that people think you're a little crazy. Ich denke, viele haben schon mitbekommen, wie verrückt ihr seid und wie gut und authentisch ihr das transportiert und darauf bin ich stolz, weil ihr uns ja auch damit immer ein bisschen ansteckt. Und ich hoffe, ihr könnt in Zukunft noch mehr da draußen anstecken. Ja, und ich bin gerne wieder dabei. Liebe Grüße an euch, Bernie und Johannes.
Ja, mein ESC-Highlight 2024. Ganz kurz und knapp formuliert, seid ihr, ehrlich gesagt. Ganz großes Lob an euren Podcast. Ich liebe es, euch zuzuhören. Ihr bringt mich und ich denke auch andere Hörer immer wieder zum Schmunzeln. Eure Stimmen wirken super beruhigend und eure Witze stecken an und bringen mich zum Lachen. Leider konnte ich den ESC in diesem Jahr gar nicht so extrem verfolgen, habe aber trotzdem immer fleißig euren Podcast gehört. Und wie gesagt, ein ganz großes Lob geht an euch raus. Macht bitte weiter so. Ihr seid toll.
Hallo aus dem Office.
Hallöchen. Boah, sich auf ein Highlight festzulegen, ist schon schwer. Aber ich denke mal, das Rudelgucken mit allen Beteiligten vom Eurolisten war schon echt geil. Und natürlich die Liederbewertung mit Sabrina in unseren Office-Pausen.
Oh ja, vor allen Dingen die Analyse des schönsten Mannes zu küren, hat uns das Video von Georgien einen herrlichen Lachflash beschert. Es war wirklich genial. Aber ein Highlight kommt ja noch.
Stimmt, wir stehen ja noch hinter der Kamera und produzieren das Filmmaterial für die verlorene Wette zum Windows 95-Man. Bernie hat ja leichtsinnig gewettet, dass die Finnen nicht ins Finale kommen.
Ihr dürft gespannt sein. Auch hier wird das Lachen nicht zu kurz kommen. Wir hören uns nächstes Jahr wieder, denn die Office Ladies dürfen im Songcheck definitiv nicht mehr fehlen. Johannes und Bernie, habt uns auf dem Schirm. Ansonsten laden wir uns selber ein.
Bis dahin, liebe Grüße aus dem Office und auf Wiederhören.
Hallo, lieber Bernhard. Hallo, Johannes. Ja, mein größtes ESC-Erlebnis oder dieses Jahr, was ich erleben durfte, ist einfach, dass ich mit euch nach Amsterdam fahren konnte und so viel Spaß wie schon lange nicht mehr hatte. Also das war einfach so schön. Und ich habe es so genossen. Die Leute sind alle super nett. Ich grüße euch lieb und was soll ich sagen? Auf eine neue Runde, auf ein neues Jahr ESC.
Hallo, liebe Zuhörer. Grüße von mir, Manuel. Und ich fand den ESC dieses Jahr sehr grandios. Und auch unseren Abend, den wir verbracht haben, und die Schweiz als Gewinner des ESC fand ich auch sehr gut und auch die Show im Allgemeinen.
Hallöchen zusammen, Jasmin hier. Ich lasse euch mal ganz liebe Grüße da. Und mein besonderes Highlight dieses Jahr beim ESC war tatsächlich der Auftritt von Irland. Als Song fand ich den gar nicht so toll, aber die Performance hat echt reingehauen. Ich fand es super inszeniert und bin total begeisterter Fan und kann einfach nur sagen, Crown the Witch Bambi.
Grüße an unsere ESC-Podcaster.
Und vielen Dank dafür.
Und macht euch bereit, im nächsten Jahr brauchen wir euch dringend hier wieder im Podcast-Studio. Wir brauchen eure Meinung.
Auf jeden Fall. Da entkommt ihr uns nicht.
Wir sind fast am Ende. Highlight Nummer 11, Johannes. Podcasten als Plattform. Tatsächlich, habe ich noch aufgeschrieben, denn ich habe persönlich in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, dass gerade weil der ESC keine einfache Sache war, man schon seinen eigenen Podcast nutzen kann, um Statements abzugeben. Und das war auch eine ganz neue Erfahrung. Zum ersten Mal hatten wir so viele Hörerzahlen, dass ich, da hat es mir ja in den Fingern gekribbelt, am ESC-Tag mich ans Mikrofon gesetzt habe, um ein Statement abzugeben. Und das, da war ich von mir selbst überrascht, weil man trägt auf einmal doch schon Verantwortung.
Ja, irgendwie schon. Wir haben lange hin und her überlegt, weil wir natürlich auch irgendwo die politischen Sachen so weit wie möglich ausblenden wollen, irgendwo auch. Zumindest was den ESC selber angeht, um das zumindest im Nachhinein höchstens zu analysieren. Aber es war so viel und so kontroverse Dinge, dass man irgendwo ein Statement dazu machen musste. Und so haben wir uns kurz besprochen und Bernhard hat dann entschieden, da ein kleines Statement noch am ESC-Tag rauszuhauen, was, finde ich, die richtige Entscheidung gewesen ist. Und wie ernst du auf einmal geklungen hast. Also du könntest auch die Nachricht moderieren, wenn es mit dem ESC nicht klappt.
Ja, ich kann auch anders, Leute. Ich will nur nicht. Ich bin gerne ein fröhlicher, lustiger Mensch. Aber in solchen Situationen vergeht einem natürlich auch der Humor. Mhm. Und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass es einigen so ging. Und da muss man vielleicht solche Dinge einmal rauslassen. Weil sonst hätte ich mich eigentlich auch nicht ruhigen Gewissens um 2 Uhr nachts mit dir hinsetzen können, um über die schönen, lustigen oder Gewinnersachen zu sprechen. Nee. Dann war das so der kleine Kompromiss. Und es fällt natürlich auch immer auf, wenn man weiß, es hören Hunderte von Menschen zu, dann ist es auch nicht so einfach, darüber zu sprechen, was da gerade politisch Richtung Israel und Gaza abläuft. Man will ja auch nicht salopp irgendwas sagen, was andere Menschen in den falschen Hals bekommen können. Letztendlich kann ich nur für mich sprechen, bin ich auch gar nicht so politisch bewandert, als dass ich mir ein ausführliches Statement zu der politischen Lage zutraue. Menschlich und emotional fällt es mir ziemlich leicht und das Statement kann ich immer wiederholen, ohne dass das jetzt hier ausartet. Krieg ist etwas, was ich absolut für falsch halte. Und da ist eben der Bezug halt auch zu der Veranstaltung, über die wir hier sprechen, den ESC. Das ist, und da ist viel schiefgelaufen, glaube ich, dieses Jahr. Das ist eine Plattform, wo man sich als Mensch begegnet und eigentlich ohne seine Nationalität, obwohl das Land oben drauf steht. Das hat eigentlich jahrelang sehr, sehr gut geklappt, dass da KünstlerInnen gut miteinander konnten. Und in diesem Jahr ist es völlig schief gelaufen. Und das ist kein Thema für heute, aber sicherlich ein Thema für unsere Sommerpause. Denn da müssen wir, glaube ich, eindeutige Worte auch nochmal an die EBU richten. Wir befinden uns beim ESC nicht in einem Parlament, sondern in einer Musikshow. Und da zitiere ich die großartige Joy Fleming: Ein Lied kann eine Brücke sein.
Ja, das stimmt. Ich hoffe einfach nächstes Jahr auf einen unpolitischeren ESC. Das ist meine Hoffnung. Und ich glaube, wir haben ja irgendwann mal die Folge gemacht, ist der ESC politisch? Ich glaube, wir könnten sie komplett neu aufnehmen, alleine nur aus dem Grund, was dieses Jahr passiert ist.
Vielleicht müssen wir das auch einfach mal tun.
Ja. Unsere eigene Community ist unser letztes Highlight für heute. Und da muss man wirklich sagen, wie viel Spaß es gemacht hat, mit euch durch diese Saison zu gehen. Wir haben ja in den letzten Jahren auch schon Zuschriften erhalten, aber bei weitem nicht in der Masse, wie wir sie jetzt dieses Jahr bekommen haben. Ob zwischendurch, während der Songchecks, wenn wir was gefragt haben auf Instagram, wenn wir teilweise euch getroffen haben in Amsterdam oder jetzt auch zu dieser Folge hin. Vielen, vielen Dank für die vielen Zuschriften. Uns freut das sehr und motiviert das sehr. Und man hat so richtig das Gefühl, es wächst was und dass wir so eine richtig schöne Community schon geworden sind.
Das ist ein richtiges Phänomen. Ich zitiere noch als letzten Kommentar Luisa, die sagt, mein Highlight war, vor dem ESC euren Podcast entdeckt zu haben. Wunderschön, es geht runter wie Öl, sowas liest man total gerne. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass man das mal im Podcast auch erwähnt. Schön, dass ihr Kontakt aufnehmt. Wir sagen das ja immer, nehmt Kontakt zu uns auf, aber ihr hört ja im Podcast gar nicht, was dann auch tatsächlich für Unterhaltung da entstehen. Uns haben ganz, ganz viele Menschen geschrieben, die sich von uns unterhalten fühlen und das ist natürlich ein riesiges Kompliment, wenn man das zurückbekommt. Und das ist gewachsen. Wir haben mit einer ganz kleinen Hörerzahl ja angefangen 2021 und mittlerweile, wir auch während des ESCs haben uns Leute geschrieben, wir werden nach unserer Meinung gefragt. Wir kriegen ganz viel Rückmeldung, sei es jetzt bei Instagram, aber auch in den Kommentaren bei Spotify und so weiter und so fort. Das ist im Vergleich zu riesigen Podcasts natürlich nichts, weil wir bedienen eine Nische. Für uns ist das großartig, für das alles, was wir hier auch mit Herzblut machen, eine Rückmeldung zu bekommen. Und wirklich seit quasi diesen Songchecks habe ich so das Gefühl, so eine richtige kleine Bubble in der Bubble zu sein.
Mhm. Ja, das stimmt. Und das macht einfach riesig Freude und motiviert wirklich. Wir haben ja auch zu einem kleinen Q&A aufgerufen. Und da haben wir, weil so viel Ereignisse beim ESC gewesen sind, haben wir es einen Tick nach hinten geschoben. Das werden wir aber demnächst auf jeden Fall noch machen, weil da waren so viele tolle Fragen dabei. Da müssen wir auf jeden Fall noch drauf eingehen.
Genau, die haben wir auf jeden Fall nicht vergessen und ihr bekommt auch noch die Möglichkeit, in den nächsten Tagen weitere Fragen zu stellen. Da werden wir nicht müde, diese zu beantworten, denn jetzt ist ja die Frage für alle, die uns schon länger zuhören, ist das eigentlich relativ klar. Wir verändern uns dann nicht, aber für alle neu dazugekommenen, wie geht's weiter mit unserem Podcast? Und das können wir euch natürlich erzählen. Wir machen einen etwas anderen Veröffentlichungsrhythmus. Und zwar von Juni bis November hört ihr uns dann nur noch einmal im Monat. Es gibt quasi keine Pause bei Eurovision. Das gibt es nicht.
Nee.
Das geht nicht.
Nach dem ESC ist vor dem ESC, so vom Gesamten.
Genau, weil wir hören ja nicht auf, ESC-Fan zu sein, nur weil jetzt Sommer ist. Das wäre zu einfach. Dazu ist das zu sehr drin in unseren Herzen. Aber wir wollen euch natürlich auch nicht auf die Nerven gehen. Man braucht erstmal eine Pause vom ESC. Und das ist auch völlig in Ordnung. Deswegen gibt es einmal im Monat, und zwar am letzten Mittwoch eines Monats, uns immer in einer Doppelfolge. Die eine Folge ist eine allgemeine Talkfolge mit ESC-Nachrichten, mit den Gerüchten, so wie ihr es kennt und liebt, und mit spannenden Themen. Die veröffentlichen wir, wie gesagt, am letzten Mittwoch eines Monats. Alles, was passiert ist. Also, wenn wieder Vicky Leandros von der Bühne gefallen ist. Oder wenn Mons Helmerlöw wieder nackt auf dem Pferd saß. Wenn uns noch was zum ESC 2024 einfällt, wenn wir euch auf den neuesten Stand bringen, wie viel Geld wir gespart haben, um in die Schweiz zu fahren, oder wenn Lorraine auf Tour geht, auch da habe ich schon was Leuten hören.
Mit dem Günststuhl oder ohne?
Ich weiß nicht, ob die den in die Arztpraxis von Anna Bergendahl zurückbringen muss. Ach so,
das könnte natürlich sein.
Hatte sie sich bestimmt nur ausgeliehen.
Aber ist sie nicht Hautärztin? Das beenden wir, das Thema.
Du hast angefangen. Ja. Es gibt auf jeden Fall diese eine Folge, also alles, was den ESC betrifft. Ihr dürft uns auch gerne schreiben, wenn wir über Dinge sprechen sollten. Wir haben ja gerade schon angedeutet, wir müssen über die Politik sprechen, über dies, über das. Und wenn ihr natürlich Fragen oder irgendwelche Anregungen habt oder ein brennendes Thema, wo ihr sagt, sprecht darüber, sagt uns gerne Bescheid. Und dann gibt es, Johannes, eine monatliche Folge, die nennt sich Ausblick 25.
Genau, dort schauen wir nur auf die Nachrichten, die es für den ESC 2025 geht. Das kann mal ganz am Anfang eine ganz kurze Folge sein von ein paar Minuten nur, wo wir uns vielleicht über Gerüchte zum Austragungsort, über Gerüchte zum Datum austauschen, über vielleicht erste Künstler-Announcements, die es manchmal ja schon sehr, sehr früh gibt, oder Gerüchte, wer denn so dabei sein könnte. Da werden wir uns dann ausschließlich mit dem ESC 2025 beschäftigen.
Ja. Und diese Folge wird in den ersten Monaten relativ kurz ausfallen, sagt zumindest unsere Erfahrung, kann natürlich auch alles anders kommen, aber ihr kriegt auf jeden Fall einmal im Monat genug Input von uns. Und deswegen merken, unsere nächste Folge erscheint am Mittwoch, den 26. Juni um 16 Uhr auf allen gewohnten Plattformen. Und Johannes hat es gerade schon gesagt, wir machen auf jeden Fall ein Q&A in dieser Folge. Es gibt Rezepte gegen die Post-Eurovision Depression, damit man das auch aushält. Und wir müssen natürlich auch sprechen, entweder in dieser Folge oder in der danach, der Skandal Joost Klein.
Ja, auf jeden Fall, das müssen wir nochmal bearbeiten. Vielleicht wissen wir dann auch schon mal mehr. Soll ja ein Eilverfahren werden.
Ja, es ist unheimlich eilig, genauso wie die Nachricht, dass ihr noch eine Videopremiere bekommen werdet im Laufe des Junis, spätestens, je nachdem, wie schnell ich nackt gut aussehe, muss man ja auch sagen. Bin gerade auf Diät. Spätestens bis zum 26. Juni wird unsere persönliche Version von No Rules vom Windows 95 Man veröffentlicht werden. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich denke, ihr werdet es alle mitbekommen haben. Ich habe mal wieder zum dritten Mal in Folge die Eurovision-Wette hier im Podcast verloren. Was bedeutet, ich muss sehr leicht bekleidet und verkleidet als Windows 95 Man No Rules performen. Gott sei Dank ist Johannes dabei in einem super Jeans-Outfit. Mitgehängt, mitgefängt heißt das jetzt bei uns. Und ja, da wird es ein süßes Reel geben. No Rules von Euromission, dein ESC-Podcast.
Genau. Und wenn ihr es nicht sehen könnt, Bernhard trägt bereits jetzt die Hose, die der Windows 95 Man schon angezogen hat.
Genau, da habe ich einfach mein Klemmbrett vor und üb schon mal, wie man damit gut sitzt. Johannes macht aus Pappmaché noch ein Dino-Ei für mich, aus dem ich dann schlüpfen kann. Es wird eine unheimlich beschämende Aktion werden, aber das kennt ihr schon vom letzten Mal, denn da musste ich Noah Kirel tanzen. Auch das war
interessant.
Phänomenal. Es gibt also, wie ihr hört, weiteren ESC-Input, nur nicht mehr wöchentlich oder täglich oder auch stündlich, wie es ja jetzt letztens war, sondern einmal im Monat.
Genau. Auch könnt ihr uns weiterhören auf Steady, da werden wir auch kleine Folgen weiterhin veröffentlichen. Auch das einmal im Monat.
Genau. Dann geht's weiter bei Instagram.
Oder bei TikTok.
Oder auch bei YouTube sind wir weiterhin zu finden.
Und nochmal ein herzliches Dankeschön an euch alle. Ohne euch würde es diesen schönen Podcast nicht geben. Vielen, vielen Dank für diese tolle Unterstützung während der gesamten Saison. Vielen Dank und bis dahin.
Wir werden euch vermissen. Auf Wiederhören.